Guten Abend miteinander, Mona Fetsch. Die beliebteste Moderatorin vom Land.
Nein, das ist eine Behauptung, aber eine schöne.
Aber sie stimmt. Sie hat es geschafft, durch einen Stau, respektive ich war wirklich ein nervös heute. Und nicht wegen dieser Veranstaltung, sondern schafft sie es. Zugersatz, Bahn, also mit dem Zug kommen wir nicht da an, Stau und so weiter. Aber es ist Bahnersatz.
Also ich habe es fast ein bisschen rührend gefunden, wie sich der Dominik um mich Sorgen gemacht hat. Man muss wissen, ich bin ja schon durch Indien gereist, ich war schon in der Arktis unterwegs gewesen, Neuseeland durchquert, aber der Dominik hat mir, glaube ich, zweimal Karten geschickt. Und hat gesagt, rechne mit 20 Minuten Zeitverzögerung. Und eigentlich denkt, wie abgelegen ist denn das?
Genau, und Mona kommt ja von Hattenhausen, also das muss man auch noch sagen. Das
findet dann wirklich keine Sau.
Genau.
Das stimmt.
Also wir haben beide eine Landvergangenheit und eine Stadtaktualität. Und wir gehen jetzt heute Abend deine Wurzeln ein bisschen auf die Spur. Muss vielleicht mich schnell vorstellen. Soundtrack of My Life, das ist mein Format. Ich bin heute zum ersten Mal in Obwald, in meinem Heimatkanton. Ich wohne in Zürich mit meiner Familie, bin aber sehr oft auch in Obwald, vor allem in den Bergen. Und, aber eben, es geht nicht um meine Wurzeln heute, sondern es geht um deine Wurzeln, um deine musikalischen Wurzeln, um deine Lebenswurzeln. Und ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an. Also wir steigen jetzt nicht ganz am Anfang von deinem Leben ein, weil wir steigen ein bisschen allgemein verträglich ein. Das ist The Cure. Das ist sehr eine prägende Band für dich. Ich habe auch ein Bild gefunden von dir. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das der Josa nur sogar noch schnell auf den Screen projizieren kann. Josa, hast du es? Also The Cure, Mona mit einer Robert Smith Gedenkfrisur. Ja.
Also er dort hinten, oder? Also hinter mir, genau. Wenn man jetzt aufgeht, das ist der Robert Smith und selbst unten dran bin ich etwa mit 19. Und meine Eltern sind die, die nicht aufs Foto haben wollen, weil sie sich geschämt haben, wie ich ausgesehen habe. Also der Robert Smith ist wirklich, glaube ich, so etwas, das ist mein Gott gewesen. Wenn ich Gott hätte müssen definieren, dann hätte ich gesagt, der Robert Smith ist Gott.
Und noch schnell zum Stil, also eben schwarzer langer Rock, Doc Martens Schuhe, weiß, also bleich geschminkt, das ist so, das ist der Style.
Auf der Seite abrasiert, hoche, da sind sie jetzt nicht ganz so hoch gewesen, aber meistens habe ich so, also nestförmig gehabt. Ich habe es dann so tupiert und habe wahrscheinlich mit dem Treibhausgas, wo ich da wegen meiner Spraydose bin ich allein schul gsi an einem Teil von dem Loch, was dort geht.
Das Ozonloch.
An dem Ozonloch, genau. Nein, aber das ist, also es klingt jetzt alles sehr lustig, aber das ist für mich wirklich, glaube ich, in meiner Teenage-Zeit ist Musik das entscheidende Medium gewesen. Also ich glaube, Musik hat wahnsinnig viel dazu beigetragen, dass ich mich auch relativ schnell eigentlich vom, sag jetzt, so von dem Bauernhof wollte lösen, weil ich immer das Gefühl hatte, da sind zwar die Leute, die ich gerne habe, aber ich gehöre da nicht hin. Ich suche irgendwie etwas anderes. Und Musik war dort so der einzige Kanal, wo das für mich wie möglich gemacht hat.
Dann würde ich jetzt aber trotzdem vorschlagen, dass wir jetzt noch ein bisschen die Musik hören, die vorher war, die eben auch auf dem Bauernhof gelaufen ist. Also das Trio Eugster ist das. Das ist übrigens noch lustig. Es ist, glaube ich, schon zum dritten Mal bei einem Soundtrack of My Life, das Trio Eugster. Das ist die Generation. 70er Jahre Kind, 65 bis 75, glaube ich. Die haben alle
jetzt auch 70er Jahre Kind da. Also, Ja, eben, also es hat das wenig, oder also drei Jahre gestanden, und die haben ja auch eine Fernsehsendung gehabt, das ist genau Einsteigen bitte. Einsteigen bitte, immer am Samstagabend haben wir da können schauen, Einsteigen bitte, gross. Und
also habt ihr auch, also wenn ist denn so Musik gelaufen bei euch? Also meine Mutter, auf dem Hof, ja, genau. Beim Herdöpfelhaus, da haben wir gesungen?
Oder? Also meine Liebe zum Radio hat ganz fest bei meinen Eltern die angefangen. Weil wir haben immer Radio gelost und zum Beispiel am Mittag, wenn das Rendezvous ist, oder, dann hat es die Piepsli gegeben und dann hast du einfach gewusst, jetzt musst du eine halbe Stunde den Latz heben, was nicht allen so schwer gefallen ist wie mir, aber das war so gewesen. Und meine Mutter hat immer Musik gelost und es hat so Sendungen gegeben, Wunschkonzert für die Kranken, das hat wirklich so geheissen. Ich habe nicht gewusst, ist jetzt da wegen der Musik, die sie dort spielen, oder wegen...
Gefangenenwunschkonzert jetzt
sie, ja, sicher, das hat
es Gefangenenwunschkonzert, ja. Genau.
Nein, aber ich habe wirklich praktisch alle Schlager von dort auswendig. Und aber das Trio Eugster, das habe ich wirklich super gefunden. Also quasi die Krönung von meiner Karriere war ja, wo sich das Trio Eugster bei mir gemolden hat. Und zwar hat das Trio Eugster auch mal in meinem Interview mal gesagt, dass ich die so super finde. Und dann hat mir der Guido vom Trio Eugster hat mir geschrieben. Und hat geschrieben, Mona, jetzt laden wir dich auf... Wie heisst das außerhalb von Zürich, was im Flughafen hat?
Kloten.
Nein, der Militärflughafen. Dübendorf. Wir laden dich auf Dübendorf in Ochsen ein. Und dann bin ich mit dem Trio Eugster in Dübendorf im Ochsen einen Abend gesessen. Und das Lustige war, der eine hat den Termin verpasst. Und dann haben die, ich sage jetzt nicht wählen, und dann haben die anderen zwei Brüder die ganze Zeit über den herzogen, wie jetzt doch das, oder? Und so. Aber das war so cool gewesen. Und ich habe eine Autogrammkarte und habe meiner Mutter dann ein Foto geschickt von dieser Autogrammkarte. Jetzt hat sie gedruckt aus, sie sei so stolz. Also, ja.
Du hast mir aber auch gesagt, dass bei euch damals im Dorf, Hattenhausen, 100 Einwohner ungefähr, da hat es wie zwei Fraktionen gegeben. Die eine war im Männerchor und die andere im Turnverein. Und ihr seid eigentlich eher Turnfamilie. Ja, ja, also das heisst, Musik war eigentlich nicht wirklich zentral im Leben der Familie Fetsch, aber das Turnen.
Genau, das Turnen war total wichtig, weil musikalisch haben wir wirklich nichts können.
Ja. Du hast Klavier gespielt,
oder? Ja, sogar Blockflöte musste ich zuerst lernen. Das war auch eher ein Turnspiel. Nein, wir sind turnen und das ist wirklich etwas... Das macht man dort einfach, auch wenn man nicht so begabt ist. Und das finde ich eben super, das finde ich am Land wirklich toll. Nein, also nicht lachen. Aber das Problem ist, also das merke ich zum Beispiel jetzt, oder, wo ich ja Zürcher aufziehe, kleine Zürcher. Das ist schon sehr absurd für mich, aber wir Zürcher beide,
ja, die Stadt Zürcher. Genau, wir sind immer noch Dofallner und
genau. Aber dort geht man immer nur in so Verein, wo man nur etwas macht. Oder? Also entweder shootet, sie spielen Tennis, sie spielen Unihockey. Und eigentlich geht man auch nur dann, wenn man gut ist. Und wir sind in die Jugendreihe gegangen, da hat es die grössten Pfeifen gehabt. Oder? Ja, und in etwas bist auch du Pfeifen gewesen, oder? Die einen haben gut können weit springen. Hochspringen war zum Beispiel bei mir eher noch schwierig. Gymnastik. Aber du bist dort angegangen, du hast Kontakt gehabt mit den Leuten. Und nachher bist du dann in den Turmverein gegangen und dann hast du auch noch so unter sozialer Kontrolle gelernt trinken. Das war auch gut gewesen. Ja, und das ist, also wir sind definitiv über das Turnen sozialisiert worden.
Was bist du sonst für ein Kind gewesen? Also du hast mir mal gesagt, du hast viel gezeichnet, viel geredet schon als Kind, ja. Viel gelesen.
Viel gelesen, ja. Ich habe mir selber Lesen beigebracht. Und das ist, dort hat sich für mich eigentlich schon früh so ganz eine neue Welt eröffnet. Also ich habe in der 5. Klasse die ganze Bibliothek schon durchgelesen kann von unserer Primarschule, die ist auch nicht so gross gewesen. Also die Schule auch nicht, aber die Bibliothek war noch etwas kleiner gewesen. Und Bücher sind zum Beispiel für mich etwas total Wichtiges gewesen. Und das ist schon so das erste Mal, wo ich ein bisschen an Grenzen gestossen bin, weil meine Eltern, die sind zwar sehr, sehr offen, also das merke ich auch jetzt eigentlich viel mehr als früher, sie sind wirklich sehr offen, total interessiert, aber wir hatten keine Bücher gehabt, hat sich nicht gegeben. Also es hat irgendwie so ein paar gegeben, irgendwie Johannes Mario Simmel, irgendwie so etwas.
Konsalik,
genau. Also ich habe Konsalik gelesen, bevor ich rausgekommen bin, weil jetzt die zwei miteinander machen und aus welchem Grund.
Vier Kinder, oder? Also zwei Schwestern, ja. Ein grösserer Bruder. Du bist die zweite Älteste.
Die zweite, ja.
Was war deine Rolle in diesem Quartett?
Ich glaube, so ein bisschen die komisch gsi. Nein, ich bin die wirklich, glaube einfach so recht viel geredet hat und total problemlos in der Schule. Also ich bin super in der Schule und das hat mir am Schluss, oder das hat mir vor allem während dem Gymi, da kommen wir dann vielleicht noch drauf, ein bisschen den Arsch gerettet, auf Deutsch gesagt. Nein, ich bin, wir haben viel so Rollenspiel gemacht, ich und meine Schwester. Weißt du, so Rollen, du bist die und ich bin die. Ich konnte nie richtig spielen. Sie haben immer so Lego gespielt und Playmobil und haben so Bauernhöfe aufgebaut und so. Und ich kann nur mit dem Kopf spielen, nicht anders.
Und irgendwann kommt dann der Moment vom ersten eigenen Plattenspieler oder Kassettengerät, der erste Spotify-Account, würde es heute heißen, oder? Und bei dir war es Kassette.
Ja.
Und dann hat es etwas so getönt im Zimmer von der Mona. Kenn ich das schon?
Wer kann es mitsingen? Da müssen wir jetzt noch ein bisschen hören, bis wir auch mal singen.
Wir gehen ein bisschen führen.
Wenn selbst ein Kind nicht mehr lacht wie ein Kind, dann sind wir jenseits von Eden.
Sing es!
Wenn wir nicht fühlen, die Erde sie weint, wie kein anderer Planet.
Aber eigentlich ist sie ja da schon so ein bisschen die düstere Seite. Der Nino De Angelo, genau, muss man auch noch sagen, jenseits von Eden. Das ist schon so ein bisschen die düstere, der dunkle Schlagerbarde mit schwarzen Haaren, mit einer Lederjacke, glaube ich, alle, gell? Gell? Das ist
ja,
obwohl Schlager, aber schon recht dunkel.
Ja, aber so ein bisschen der Italo-Grufti, oder? Ist so ein bisschen hey, und ist wirklich, also der hat Luther so ganz depressive Sachen gemacht. Also auf der B-Seite, also auf der anderen Seite ist, vielleicht könnt, wenn ihr da Kassettli auch habt, gebrochenes Herz. Gebrochenes Herz, ich höre dich schlagen, gebrochenes Herz, ich höre dich schreien. Also es ist wirklich sehr... Und, aber ja, also von der Stimme her, da hört man dann auch noch, ich habe einfach gerne die ganz tiefen Mannenstimmen.
Das ist deine erste Kassette gewesen, die hast du selber gekauft?
Ja, genau, die habe ich selber gekauft.
Und dann kommt ja irgendwann auch der Einfluss von der älteren Geschwister. Bei dir war es eben ein Bruder gewesen. Mhm. Immer wichtig, ältere Cousins, Brüder oder Schwestern. Und der hat einen Stereoanlage gehabt, hast du mir gesagt, gell?
Genau, bei uns ist es ja so, das ist vielleicht bei euch ähnlich da, weil es ja nicht so lange wie bei uns. Aber bei uns, wenn du konfirmiert worden bist, ihr seid katholisch, okay. Wenn er konfirmiert worden ist bei uns, dann kommst du eine Stereoanlage über.
Bei uns eine Uhr.
Ja, das stimmt. Das ist wahr. Firmi, oder? Also wir sind... Und zwar kaufst du die Stereoanlage an der Olma. Also du gehst mit den Eltern an die Olma. Mo, das ist so gewesen. Du gehst mit den Eltern an die Olma und dann gibt es dort die Technics-Stereoanlage. Schwarz, sieht geil aus. Und einen 3-Jahre Wartungsvertrag, der keine Sau braucht, aber der Olma wird dir den verkauft. Und mein Bruder hat die gehabt. Und das war der Inbegriff von meinen Träumen. Und ich habe es mit meinem Bruder dort gar nicht gut gehabt, muss man sagen. Also ich musste immer warten, bis er nicht rum war. Und dann bin ich seine YouTube-Platte gestellt. Und ich habe wirklich, da kann man ja auch richtig Pech haben. Ich frage jetzt nicht, wie es bei dir war, weil deine Schwester sitzt da im Publikum. Und man kann richtig Pech haben, oder? Also wie wenn man einen älteren Bruder hat, der einem schlecht beeinflusst, dann hört man nachher Aha und Sandra. Und das kann einem passieren. Aber eben, bei ihm ist es
Pink Floyd,
Dire Straits und YouTube.
Ihr müsst mir sagen, wenn ich länger die Musik laufen muss. Weil ich habe immer die Tendenz oder so ein bisschen den Reflex. Ja, man kennt es ja, oder? Ich kenne sie ja immer.
In dem Moment, wenn ich mitsinge, nimmst du ab.
Oder wenn die Leute mitsingen. Erkennt. Also, wir hören noch. Also, U2, Desire, das ist nicht Rap, das ist Rattle and Hum, glaube ich, das Album. Und dort hat ja die Edge, der Gitarrist, so ein Hut da.
Der schwarze Hut.
Ein
genau.
Schwarzer Hut.
Und man sieht ihn so im Gegenlicht. Hinten ist so der Lichtstrahl und dann siehst du so die Edge mit dem schwarzen Hut.
Und du hast nachher auch gerade
genau.
So einen Hut gekauft.
Ich habe 2 Jahre lang einen schwarzen Hut da gehabt. Das war der Moment, wo meine Eltern denken, es kann nicht mehr schlimmer kommen, aber sie haben sich getoscht. Und ich habe sogar also in der Sek, da haben wir so einen Schaukasten gehabt. Und jeder hätte mal können einen Vortrag machen und den Schaukasten bespielen. Und ich habe eine Ausstellung gemacht über U2. Und das ist wirklich, also ich finde heute noch, der Bono ist ein richtig, richtig guter Typ. Es lästert immer alle über den, aber ich finde, der hat musikalisch so viele verschiedene Dinge gemacht, das ist grossartig. Und für mich ist da wirklich einfach dort so der schwarze Hut. Ich glaube, das ist das erste Mal so ein bisschen, wo ich einfach gefunden habe, oder wo ich herausgefunden habe für mich selber, dass es mich nicht ganz so fest interessiert, was andere Leute von mir denken. Das ist so wahrscheinlich der
Punkt. Und ich vermute eben, du bist doch ein bisschen aufgefallen im 100-Zählendorf Hattenhausen mit einem schwarzen Hut.
Also an der Konfirmation, um jetzt nochmal da zurückzukommen, oder, da ist es so weit gekommen, dass meine Mutter gesagt hat, ich komme nicht. Wenn du mit dem, ja, also ich weiß nicht, wie es bei euch wäre, aber vor dem lieben Gott den Hut nicht abtun, das war ganz schwierig. Also auch bei den Reformierten ist das ganz schwierig. Und sie hat wirklich gesagt, sie kommen nicht. Und dann hat mein Götti müssen eingreifen, wo immer das schwarze Schaf war, auf dem Bauernhof, der hat immer so lange Haare gehabt. Und hat gesagt, er kenne das Problem, er tue jetzt da und hat als Mediator eingegriffen und dann haben wir es also geschafft.
Das ist jetzt auch, aber die Kindheit auf dem Land, du hast es vorher schon gesagt, da geht man in den Turnverein oder singen und es gibt halt nichts anderes. Es hat gewisse Nachteile, kann man sagen. Es begrenzt das Freizeitangebot, oder? Zum Beispiel. Es hat aber eben auch gewisse Vorteile, wie jetzt das, was du erzählst mit dem Hut. Also man wird wahrgenommen. Also ich habe da so ein bisschen meine eigene Theorie. Ich bin auf dem Land aufgewachsen.
Meine Haare sind noch länger gewesen, gell?
Aber ich habe zum Beispiel, wenn ich am Pfarrer einen Schneeball angerührt habe, dann hat das halbe Dorf davon geredet. Oder wenn man irgendwie heimlich einen Nielen geraucht hat. Und wenn jetzt unsere Kinder irgendwie in Zürich einen Eisenbahnwagen ansprechen.
Hoffentlich weiss es dann niemand. Sonst wollen wir es nämlich zahlen nachher.
Also ich weiss nicht, ob das so eine meine Theorie ist, aber ob es eventuell für Selbstbewusstsein, für die Bildung vom Selbstbewusstsein gar nicht so schlecht ist, wenn man in einem kleinen Kosmos wie auf dem Dorf aufwächst, als in der Stadt. Also wie siehst du das?
Spannende These. Ich glaube, es ist viel einfacher, zum ein Revoluzzer zu sein. Du musst extrem wenig machen und du gehst schon irgendwo rechts oder links. Oder einfach, ja, du musst, also es langt, also bei uns hat es schon gelangt, dass du geraucht hast. Und dann hat es schon geheißen, am Teufel am Karren.
Hast du geraucht?
Nein, das hat mich nie interessiert. Aber ja, aber also, ich habe das Land persönlich zum Aufwachsen super gefunden. Und ich finde es jetzt noch, zum Aufwachsen ist das, obwohl ich sehr viel angegeben bin, aber am Schluss ist auch das, eben, ich glaube, du musst irgendwo an Sachen haben, wo du dagegen kannst ankämpfen. Wenn alles entspannt geht, dann weißt du, glaube am Schluss gar nicht, für was du wirklich auch kämpfen willst. Also weißt du, was dir wirklich etwas bedeutet. Und ich glaube, mich hat das am Schluss ja wahrscheinlich eh noch mehr bestärkt drin, halt so in dem Gefühl, dass ich meinen eigenen Ort muss suchen.
Und du hast vorher gesagt, in der Schule ist es sehr ring gelaufen. Dann hat es geheissen, das Mädchen muss ins Gymi. Ich glaube, ein Lehrer mal zu euch heimgekommen und gesagt, das gehört ins Gymi, die Mona, die Monika.
Hat jetzt eh noch gefunden, Gwaffös, KV, da wäre jetzt eigentlich sinnvoll.
Und sie, also es ist nicht nötig gewesen, oder? Hat deine Mutter, glaube ich, gefunden. Aber das tönt jetzt für mich so für den ersten Moment, denke ich so, das ist so 60er-Jahre-Kindheit, wo man gesagt hat, ja, die Mädels, die heiraten die dann sowieso irgendwann und die müssen jetzt nicht auch nur gerade eine akademische Ausbildung irgendwie anstreben. Aber es ist gerade nicht so gewesen, sondern es ist ein rein logistisches Problem gewesen. Wie kommst du von diesem harten Haus an einen Ort an, in nützlicher Frist, wo du kannst ins Gymi gehen? Und dann ist es nicht gegangen?
Nein, also ich hätte eigentlich sollen, ab der 6. Klasse hat der Lehrer gefunden, ins Langzeit-Gymi gehen. Aber das Problem ist, es gibt nicht einmal ein Postauto. Also von dort, wo ich aufgewachsen bin, er lacht so fies. Ja, nein, oder? Nein, das hat kein Postauto gegeben. Und ich war wirklich noch zu jung gewesen, und dann hat man gesagt, also gut, man schaut in 2 Jahren. Und dort war dann der grosse Vorteil, es hat das Frauenfeld an der Kante, am Gymnasium, hat es ein Wohnheim. Und ich habe dann eigentlich mit 15,5 auszogen zu Hause und bin eigentlich dort gewohnt.
Aber zuerst bist du in Zeck, 2 Jahre?
Zuerst bin ich ja 2 Jahre in Zeck. Ja.
Okay, und jetzt lassen wir ein bisschen Musik aus dieser Phase. Das ist so, glaube ich, Zeck, Gimme.
Ja, wer weiss schon, was es ist? Jetzt ist mal.
Wir gehen ein bisschen führen. Depeche Mode, das ist dann so der Moment gekommen, also eben nach U2 und dem Hut ist dann so da langsam die Grufti-Phase gekommen. Wir haben vorher noch schnell so über die Grufti-Zeit geredet, respektive Grufti-Gegenden. Also vielleicht müssen wir mal Grufti erklären.
Kannst du das definieren?
Gothic.
Gothic New Wave hat man dem Gothic Rock. Das ist etwas, was so ein bisschen aus dem Post-Punk eigentlich rausgekommen ist, wo in England sehr gross war. Sind sehr eher molltönige Musik gewesen, kann man mal so sagen. Also von Sisters of Mercy über Cure bis eben so ein bisschen am Rand auch irgendwo Depeche Mode, Fields of the Nephilim, was da alles geht. Und wenn man Goth war oder Grufti, dann ist man einfach schwarz angelegt.
So wie wir es vorher gesehen
haben. Also wenn ihr Vampirfilme geschaut habt, früher oder immer noch gerne schaut, ungefähr so. Also so hat man nicht... Also
und offenbar
ist nie in die Ferien zum Braun werden.
Ja, und offenbar ist so deine Gegend, Schaffhausen und Frauenfeld, das ist ein kleines Nest gewesen. Also weil ich weiss, zum Beispiel in Obwalden hat es eigentlich fast keine Gruftis gegeben. Es hat vielleicht ein oder zwei gegeben. Oder drei. Einen sind, glaube ich, da.
Sicher? Nein. Könnte ich ihn kennenlernen? Wir könnten eine Selbsthilfegruppe gründen.
Aber bei euch hat es, glaube ich, nur relativ viel gegeben. Das hat, glaube ich, auch
mit der
Nähe zu der Grenze, Deutschland und so. Genau.
Da ist mir Nähe zu der Grenze extrem entgegengekommen. Also ich bin relativ nahe an der Grenze aufgewachsen. Und Konstanz ist ja für uns Thurgauer also das Paradies. Oder? Also noch besser als der Luzern. Jetzt für den, sondern einfach wirklich, Konstanz ist grossartig, ist recht gross und ist wirklich kulturell total viel. Und dort hat es einen Club gehabt, der hat Underground geheissen und es war auch genau so gewesen, wie der Name. Und dort, das ist so mein erster Kontakt, dort sind wir eigentlich jeden Freitag und Samstag sind wir gewesen.
Und was bist du denn für eine Teenie gewesen? Also was bist du, eine Anführerin gewesen? Oder eher eine Aussenseiterin, ein Bubenschwarm, ein...
Du hast das Foto schon vorher gesehen, oder? Oh. Von wegen Bubenschwarm. Also, ich habe jetzt, sagen wir mal, nicht so die üblichen Qualitäten mitgebracht, die Mädchen mit 16 mitbringen wollen, wenn sie vor allem wollen, Typen bezirzen. Also weder die langen Beine noch die Reste. Nein, ich muss realistisch sein, sorry. Nein, ich glaube, also ich bin eine lustige Mischung zwischen sehr unternehmungslustig, also eben, ich bin sehr früh ausgezogen, ich war wahnsinnig viel im Ausgang gewesen, obwohl ich nicht hätte dürfen. Also ich habe Grenzen ausgelotet und ich habe sie regelmäßig überschritten. Also ich habe Briefe von der Kante heim bekommen, ich bewege mich in obskuren Kreisen und meine Eltern müssen da ein bisschen ein Auge drauf haben. Ich habe in diesem Wohnheim Männer besucht, die man nicht hätte dürfen und bin natürlich verwünscht worden. Ja. Übrigens ein guter Trick, also wenn ihr auch mal irgendwie Mannenbesuch wettet haben und es darf es nicht mehr herausfinden, sagt dem Mann, er soll seinen Töffhelm mitnehmen. Weil wir haben das so gemacht und der ist wirklich dann runtergelaufen von meinem Dings und hat den Töffhelm angehauen und dann ist er eben verwutscht worden von dem Schulheimleiter. Und dann hat er einfach gesagt, er drückt den Helm nicht ab. Und der andere hat gesagt, ja, er müsse ja wissen, wer jetzt da, bei wem das war. Und dann hat er einfach ein schwarzes Visier gehabt, eben auch Grufti. Dann hat er einfach mit dem schwarzen Visier ist er einfach rausgelaufen. Und der andere hat dann bis zum Schluss nicht herausgefunden, wer Bele, das also war und bei wem das der jetzt war. Also,
und da haben wir dich auch so ein bisschen müssen, wieder auf den richtigen Weg bringen. Oder ich weiß nicht, ob es vorher war, aber du hast mir gesagt, Landdienst. Also du bist recht viel unterwegs, du bist recht viel
rumgekommen. Das ist nicht wie im Gefängnis.
Nein, aber eben, also sehr früh ins Internat und dann noch in Landdienst haben wir müssen, Rüebli-RS. Das haben wir jetzt auch hier nicht gekannt. Aber ich habe eigentlich noch gestaunt, dass ein Bauernmädchen wie du noch muss in Landdienst.
Das Frauenfeld oder Kanti sind alle in Landdienst, 2 Wochen.
Okay.
Ja. Und das ist also nicht das Dümmste, ganz ehrlich gesagt.
Aber du hast ja schon alles können, oder?
Ich vom Landdienst nichts, nein, das war eben ein bisschen ein Irrtum gewesen. Also, da würde man dann denken. Aber ich bin wirklich, und das ist nur halb lustig, ich bin wirklich unbegabt. Also in allem einfach so. Also mich kannst du als Bäuerin nicht brauchen. Und meine Mutter, das weiss, das war sehr lustig, hat sie am Anfang gesagt, was es geheißen hat, wo ich da hingehe, zu welcher Familie. Gell, sagst du denn nicht, dass du vom Bauernhof kommst? Und ich habe es wirklich nicht gesagt. Nein, weil es wäre für uns alle peinlich geworden. Weil das habe ich wirklich super gefunden. Das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich meinen Eltern im Nachhinein extrem dankbar bin. Die haben nie ein Problem damit. Dass ich wirklich, einfach, ich habe mich nicht interessiert für das. Also ich bin zwar mit diesen Tieren aufgewachsen und das ist alles super, aber ich habe mich nicht interessiert für das. Und für sie war das nie ein Thema gewesen. Sondern sie haben immer gesagt, du musst das machen, was dich glücklich macht. Du musst einfach sicher sein, wir geben dir das Geld nicht dafür, da musst du selber verdienen. Aber sonst... Und das, ja, ich glaube, das hat es einfacher gemacht.
Aber heute hast du einen eigenen Garten und pflanzt viel und bist viel dort anzutreffen.
Ja,
also das ist ja schon auch das, was du dann im Landdienst gelernt hast, oder?
Ja, wobei eben dort, Ja, nein, im Landdienst habe ich glaube jetzt nicht so strikt verrissen. Bin ich einmal schier ohnmächtig geworden wegen Fenkel. Wer hasst? Ich hasse wirklich Fenkel. Ist jetzt etwas wenig, was ich wirklich hasse. Und das sind Gemüsebauern gewesen und ich musste etwa 3 Stunden Fenkel rüsten und mir ist von dem Geschmack so schlecht geworden, dass mich die Bäuerin in die Zimmerstunde schicken musste. Weil ich war noch bleicher gewesen als vorher auf dem Bild. Und es ist wirklich, also Fenkel hat mich total ruiniert. Ich mache kein Fenkel in meinem Garten.
Aber mit dem Geld, oder mit dem Geld, das du bekommen hast im Landdienst, hast du deine erste
CD
käuflich erworben. Und das ist die da gewesen. Da bin ich jetzt fast sicher, dass das niemand kennt. Nein. Also, dann haben wir es verstanden. Gottes Tod heisst der Song, das Ich heisst Band. Also mit dem Geld vom Landdienst die urbane Stadtmusik oder so, die kalte urbane Stadtmusik kennengelernt.
Grossartig. Das ist, ja, nein, ich habe ehrlich gesagt, also ich habe dich gefragt, ob wir das spielen sollen, weil...
Wir können es auch noch ein bisschen länger spielen.
Nein, es ist, glaube ich, gut für die Leute. Es ist, glaube ich, tipptopp. Und sonst könnt ihr nachher zu mir kommen, dann können wir es zusammen noch hören. Das ist dann so richtige, also es hat in Deutschland eine grosse Szene gegeben von so deutschen Gothic-Rock-Bands und das Ich war so eine von denen gewesen. Und das ist dann wirklich so die Sorte Musik, also wenn die los ist in deinem Kinderzimmer, dann machen sich die Eltern Sorgen. Und zwar so richtig, oder? Weil ja, es stimmt auch, oder? Gottes Tod, es
tönt das ist Nietzsche, total, oder? Also ja, Existenzialismus, ja. Mono ist mit existenzialistisch
oder nihilistisch, je nachdem. Es tönt so nach Endzeit-Fantasie und das ist es natürlich auch gewesen. Mhm. Aber ich glaube, das ist wie etwas, das ist ja auch das Privileg, das du hast als junger Mensch. Du darfst dich aus tiefstem Herzen unverstanden fühlen. Oder? Und du darfst das Gefühl haben, oder vielleicht muss man das sogar, dass man sich kann lösen kann. Hey, ich gehöre da eigentlich nicht hin. Hey, die sind alle, die verstehen mich gar nicht. Ich bin irgendwie ganz anders. Und das ist auch, ich habe das sehr lustvoll auch zelebriert, also mit tiefstem Weltschmerz und alles. Aber auf der anderen Seite, eben zum Beispiel, ich war die, die nie geraucht hat. Ich habe nie gekifft, ich habe keine Drogen genommen. Ich bin super solide eigentlich unterwegs, aber ich war in der Schule gut gewesen. Es ist so eine lustige Mischung. Ich habe es wirklich einfach in der Musik ausgelebt.
Und die Eltern, eben das christliche Elternhaus?
Nein,
nicht sehr.
Da wäre jetzt
gelogen. Also reformiert natürlich, ja, ist mir ja bei euch in der
Ostschweiz. Ja, aber nicht
in die Kirche, jeden Samstag oder Sonntag.
Nein.
Okay. Aber du hast gesagt, dann ist ein Brief vom Rektor, bewegt sich in obskuren Kreisen, du in dieser Gafti-Wave-Szene in Deutschland. Was hast du gesagt? Verzweifelt irgendwo auch und das auch so ein bisschen zelebriert, die Verzweiflung. Die einen haben sich dann tätowieren, du glaubst nicht?
Nein.
Ich habe noch nie ein Tattoo, nein, auch nicht in der Body gesehen oder so. Aber ihr habt euch geritzt.
Das hat schön gesagt. Das ist jetzt der Moment, wo alle denken, wie genau hat der
Corona schon. Ja, da kommen wir dann noch drauf. Wir haben mal einen WG zusammen, genau.
Ja.
Bist du ein trauriger Teenager gewesen? Oder was ist das für eine Frage? Jeder Teenager ist irgendwo schlussendlich traurig oder irgendwie verzweifelt.
Ja. Da muss man auch irgendwie sein, oder? Finde ich.
Ich glaube, ja.
Eben, du findest es auch.
Sonst stimmt irgendetwas nicht. Aber, oder du hast, glaube ich, mir auch mal gesagt, ich war super Schülerin, aber irgendwie extrem depressiv bei dieser Phase.
Hey, nein, ich glaube nicht depressiv. Nein, mich hat das einfach interessiert. Ich habe all die Vampirbücher gelesen. Ich habe eine Maturaarbeit über Friedhof geschrieben. ja, nein. Aber ich meine, weißt, also Entschuldigung, aber zum Beispiel Friedhöfe sind eines der ganz grossen Kulturdenkmäler von unserer Gesellschaft. Und das ist auch so etwas, wo ich auch nicht verstehe, warum es komisch sein soll, wenn sich junge Leute mit dem Sterben befassen. Oder? Also, weil, ich meine, du hast eine Gewissheit im Leben und das ist die, dass es dort hingeht. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich einfach gefunden habe, das interessiert mich. Das ist ein Thema, das mir sehr nahe ist. Und ich glaube, ich bin eben nicht depressiv gewesen, sondern ich habe das alles ausgelebt. Und es ist mir gleich gewesen, dass Leute gefunden haben, hey, wie siehst denn du aus? Wie schon mal gestorben? Das ist mir eigentlich gleich, weil mir ist es gut gegangen. In dem Moment, eben auch wenn ich düstere Musik höre, macht mich das eigentlich nicht in erster Linie traurig. Im Gegenteil, es macht mich sogar eigentlich eher noch glücklich. I hear the roar of the big machine.
Das ist so quasi der Prototyp oder, von dieser Musik, die du jetzt vorher das Lebensgefühl auch ein bisschen beschrieben hast.
Jetzt stellt euch vor, wenn ihr jetzt zu dieser Musik in Richtung Gotthard fahrt. Das ist meine Autofahrmusik immer noch. Ich habe ein kleines Auto, also einen kleinen Renault, aber da kommst du vor, wie wenn du in einem Space Shuttle unterwegs wärst. Yes! Und das ist, also, man kommt auch viele Bussen über wegen schnell fahren, da muss man ein bisschen aufpassen.
Wir haben gerade noch mehr von dieser Musik, wo eben so ein bisschen die Zeit, Partys in Konstanz, wilde Tänze auch, hast du mir gesagt. Das ist Deutsch-Amerikanische Freundschaft, kurz DAF. Also, ja. Tanzten Mussolini heisst das. Jetzt hören wir schnell ein bisschen.
Und klatsch in die Hände. Beweg deine Hüften. Und tanze Mussolini. Tanze Mussolini. Tanze Mussolini.
Tanzten Mussolini. Könntest du uns irgendwie vielleicht schnell zeigen, wie der... Es kommt dann auch noch Tanzten Adolf Hitler, oder?
Tanzten Adolf Hitler, genau. Also
musst du es nicht vormachen, kannst du es auch beschreiben.
Nein, es gibt eine Art zum Tanzen, und die ist mir sehr entgegengekommen bei Grufti-Partys. Das ist 3 Schritte führen und 3 Schritte hindern.
Und also es, wie Square
Dance. Es ist genauso stupid, wie es tönt, aber es ist grossartig. Oder? Und viele haben zum Beispiel immer gegen die Wand tanzt. Oder? Also da musst du nie mehr anschauen, weil das ist ja manchmal auch... Ich weiß nicht, es gibt Leute, die schauen mir nicht so gerne an, wenn sie tanzen. Und selber wäre ich auch nicht gerne angeschaut. Und dann bist du einfach, dann gehst du 3 Schritte führen und schaust immer am Boden natürlich und gehst 3 Schritte zurück. Und das ist, oder dann kann man so auch so alle so sternenförmig in die Mitte und dann hast du einfach einen Frieden und dann tust du 3 Stunden lang machst du die Schritte. Nein, andere brauchen Drogen für das, oder?
Genau, ist, ich wollte gerade sagen, ja, das alles ist, ohne Drogen.
Das alles wirklich ohne Drogen. Das war super gewesen. Aber eben, das sind natürlich auch so, also das ist auch... gesuchte Provokation, jetzt auch in den Text, oder? Das ist ganz klar. Da geht es auch immer darum, zum dort hinzugehen, was der Gesellschaft ein bisschen weh macht.
Und wenn ich jetzt vorher gesagt habe, Sisters of Mercy sind so der Prototyp von dieser Szene gewesen, dann kommt jetzt der hohe Priester eigentlich von dieser Musik, also so ein bisschen der Godfather, oder? Da haben wir ein Mail geschrieben mit all diesen Songs und dazu hast du geschrieben Gott. Also Gott doch nicht tot, oder? Also in der Musik ist er für dich...
Nick Cave. Ein grosser Mann. Der hat sehr viel mehr Drogen genommen als ich in seinem Leben. Der hat wirklich alles ausprobiert und der ist im Teufel auch x-mal am Karren gefallen. Und ich glaube, also, wenn ich so zusammenfasse, was mich interessiert in der Musik, dann geht es häufig eher um die verletzten Geister. Das ist das, was mich eigentlich interessiert. Also so die Versehrten. Und der Nick Cave ist natürlich sehr ein Versehrter.
Wobei er dann auch die Kurve gekriegt hat und unterdessen ja also einen 9-to-5-Job als Musiker macht. Er geht am Morgen ins Büro und schreibt und kommt am Abend um 5 Uhr heim.
Aber zum Beispiel jetzt gerade vor 3 Jahren seinen Sohn verloren, wo im LSD-Rausch mit 15 eine Klippe durchabgefallen ist. Und sich einfach auch mit, aber ich glaube, krasserweise schon vorher einfach mit diesen ganz existenziellen Fragen beschäftigt hat. Und ich glaube, das ist etwas, was mich interessiert. Ich gehe in der Musik gerne dort an, wo es ein bisschen weh tut.
Gut, jetzt haben wir einen ganzen
Haufen. Ich hoffe, es sind keine Psychologen im Raum. Ich will es im Fall gar nicht wissen, ihr müsst es mir nicht sagen.
Jetzt haben wir nämlich einen ganzen Haufen von dieser dunklen Musik gehört. Es kommt ja dann. Wie weiter als wir in die Biografie von der Mona kommen, desto fröhlicher würde dann auch die Musik. Aber da hören wir dann noch später drauf. Du hast das Internat, also das Gymi in Schaffhausen gemacht, hast dann Wirtschaft studiert oder angefangen zu studieren an der HSG in St. Gallen. Wäre das auch noch etwas so, ein Lebensentwurf gewesen, die Ökonomin Mona?
Ja, das interessiert mich wirklich jetzt ohne Kohle immer noch. Ich habe als Wirtschaftsgymnasium gemacht und das hat mich immer interessiert. Ich bin aber trotzdem wahnsinnig froh, dass ich dann das wegen dem Fernsehen am Schluss abgebrochen habe. Weil ich denke, die Alternative wäre vielleicht nicht ganz so lustig wie das, was ich jetzt machen kann. Und wahrscheinlich jetzt auch nicht ganz so gut zu mir passt am Schluss.
Also der Journalismus ist dazwischen gekommen quasi. Ja, wie bist du eigentlich in die Medienwelt gerade? Ich weiss, du hast bei der Thurgauer Zeitung
genau, geschrieben. Genau, während der Kante. Also ich habe ja vorher gesagt, ich habe immer müssen viel Geld oder Geld verdienen, oder? Weil ich bin sehr schnell unabhängig sein von zu Hause und dann habe ich gemerkt, mit Babysitten musst du sehr viel Babysitten, um da auf den grünen Zweig zu kommen. Und dann konnte ich schon mit bis 16 für die Thurgauer Zeitung arbeiten. Ich habe das immer gemacht am Abend, also ich bin alle Schützenhäuschen-Einweihung, bin ich gewesen. Auch so Militärmusikkonzert habe ich zum Teil meine Mutter mitgenommen, weil sie hat etwas verstanden von dieser Militärmusik und dann hat sie mir aber müssen sagen, was ich soll schreiben. Das ist immer ganz gut angekommen. So. Und nachher bei Radio Thurgau bin ich eingestiegen zwischen Gimmi und Studium und habe dann eigentlich bei Radio Thurgau so den Radiovirus mir eingefangen.
Und dann hat das Schweizer Fernsehen junge Moderationstalent gesucht. Und man hat dich gefunden. Wer hat dich denn entdeckt? Oder wer hat dein grosses Talent gesehen?
Gar nicht,
aber
es war ein einziger grosser Irrtum. Weil wir haben uns, also wir haben noch Fax bekommen. Wir haben einen Fax in die Redaktion von Radio Thurgau bekommen. Und die haben uns gesagt, sie suchen junge Leute, aber für die Redaktion. Und dann haben wir uns zweiten, Christian Flückiger, der später auch mal bei SRF 3 war, haben wir uns beworben als Redaktoren, weil wir haben beide studiert und bei Lokalradios schaffst du brutal viel und du verdienst eigentlich nichts. Und dann haben wir gedacht, ja gut, jetzt müssten wir dort. Und dann habe ich erst nachher, haben sie mir angerufen und gesagt, ja, sie machen das Moderationscasting. Und ich gesagt, nein, das ist ein Irrtum, ich habe mich für hinter den Kulissen, ich soll jetzt gleich einmal vorbeikommen. Und so war das eigentlich. Und das ist für mich sehr eine verwirrende Erfahrung gewesen, weil ich eigentlich nie wollte, ich habe mir das gar nicht überlegt, ehrlich gesagt. Das war für mich so weit weg gewesen. Und ich habe auch selber gefunden, eben, so wie ich ausgesehen und das, was mir wichtig ist, das hat eigentlich so im Fernsehen nicht Platz, habe ich gedacht.
Ich habe dich dann auch kennengelernt im UPS, das war das Jugendprogramm damals. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, UPS. Das Jugendprogramm vom Schweizer Fernsehen, Mona hat dort moderiert. Und ich bin dort als Produzent, habe dort angefangen nach dem DRS3. Und ja, ich weiss noch, wir haben wilde Experimente betrieben. Wir haben fünfmal in der Woche eine Sendung gemacht mit drei Leuten, also zwei Moderatorinnen, Susanne Kunz und du, und ein Produzent, ich, plus noch jemand dazu. Und wir haben fünf Sendungen pro Woche gemacht, an 35 Minuten.
Und manchmal waren wir froh, dass fast niemand eingeschaltet hat. Ja. Nein, das stimmt. Nein, es ist richtig geil gewesen. Ja. Oder? Und wenn wir heute Leute sagen, ja, wie tut man denn die Jungen fördern, dann sage ich immer, lasst es einfach machen. Geben ihnen fast nichts und schauen, was sie dann trotzdem daraus machen. Weil das war ja so gewesen, dann musst du irgendwie kreativ werden und du machst ganz viel Blödsinn. Aber du hast es vor allem auch sehr lustig. Und ich glaube, das war ein guter Boden, wo wir uns auch ein bisschen ausprobieren konnten. Das war auch so der Moment, ich konnte ja nicht moderieren. Also ich habe noch nie einen Kurs gemacht. Ich habe das ja nie gelernt in dem Sinn. Aber dort ist es einfach hat lang genug.
Doch, du hast es schon können, weil wir haben zum Teil auch einfach gar nichts gehabt, oder fast keinen Inhalt. Und haben einfach gesagt, ja, wir haben immerhin die Mona. Wir lassen sie einfach mal, wir lassen sie an die lange Leine. Und wir haben also wirklich zum Teil legendäre Experimente am Laufen. Der Campino, weiss ich noch, von den Totenhosen, haben wir mal einfach im Hintergrund Kabel verlegen, die ganze Sendung. Und wir haben ihn gar nie wirklich dann interviewt. Oder der Mike Patton von Faith No More, die Queens of the Stone, die sind alle da gewesen.
Der Moby ist gekommen. Der Moby hat eine Bedingung gehabt, er käme nur, wenn es einen Hund im Studio hat. Jetzt muss man wissen, ich finde Hunde okay, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt auf meinem Sofa immer einen müsste haben. Und dann haben wir bei der Jana Czaniga, oder? Bei der 10 von 10 Jana Czaniga haben wir den Hund unter dem Bürotisch vorgerissen. Er hat gesagt, wir brauchen jetzt den, wir müssen uns den ausleihen. Und dann ist der Moby gekommen und der Hund, der ist total abgefahren auf mich. Blöderweise. Und hat den Moby nicht angeschaut und dann ist der Hund immer so an mir so rauf und der Moby, New Yorker Veganer und also ganz ein schwieriger Mensch. Und der Moby ist am Schluss so überzeugt war, dass ich ein netter Mensch muss sein, weil der Hund mich so gern hat, dass man am Schluss sogar, wo er gegangen ist, ist er nochmal zurückgekommen und dann hat man sogar seine Telefonnummer aufgeschrieben. Das sind so die Sachen gewesen, wo...
Und dann gibt es noch einen ganz legendären Moment, aus meiner Sicht, und den tun wir jetzt auch noch grad schnell musikalisch ein bisschen einbinden. Kennt ihr jemanden?
Immer der Gleichbetten, der hat sich vorbereitet.
Also das sind Muse, das ist eine Band, die füllt heute jede Arena, jedes Stadion, und die sind
das
auch
immer die grösste Rockband,
die grösste Rockband, die es gibt auf der Welt, und die sind auch auf dem Ups-Sofa gewesen, die drei, alle drei.
Mit ihrem ersten Album, das hat dort wirklich, also die hat eigentlich noch niemand kennt, das war so eine kleine Gugel aus England gewesen, und ich weiss noch, du bist gekommen und hast, das ist, sie hatten ganz ein hässliches Cover gehabt. Das ist, also lustigerweise haben die sowieso einen unglaublich schlechten Geschmack in Sachen Cover. Also wenn du die Covers anschauen, wirst du nie die Musik hören. Und das ist so irgendwie so etwas, egal. Auf alle Fälle, die Musik ist grossartig. Und das ist so das Glücksgefühl, das man hat, wenn man ein Album hört, wo du nichts erwartest und nachher denkst, hey, da tut jemand mein ganzes Leben, meine innerste Sehnsucht, die ich selber nicht kenne, in Musik fassen. Das ist, glaube ich, etwas vom Schönsten, was mir passieren kann. Und mir ist das wirklich mit Muse so gegangen. Ich habe das einmal gehört und ich habe gewusst, das ist in Sachen Musik wahrscheinlich meine grosse Liebe. Und das würde ich bis heute noch sagen. Ich finde, die sind grossartig, weil die haben die Mischung aus Gitarre, die ich finde, die braucht es eigentlich zum Überleben. Gitarre an einer Stimme, die unglaublich ist. Matthew Bellamy hat irgendwie, ich weiß nicht wie viel Oktaven, kann alles singen und eben auch so der Wahnsinn und der Pathos drin. Aber immer fürschig treibend und eine grossartige Mischung.
Und ich weiß nicht, wo sie gekommen sind. Sind sie etwa, was sind die, 17? Wie junge Hunde in diesem Studio.
Ja. Also, und dann ist noch herzig, wir hatten so ein grosses Sofa, also wie so eine Liegelandschaft. Und dann hat Matthew Bellamy, der jetzt wirklich also mit Hollywood-Grösse verheiratet ist und alles, hat seine Schuhe abgetan. Weil er sich nicht getraut hat, mit seinen Schuhen auf das Sofa aufzusitzen. Weil er ist aus einem bildungsbürgerlichen englischen Elternhaus und so. Und das hat mich so gerührt, zuerst. Noch habe ich gemerkt, dass er ein bisschen nicht die frischesten Socken angehört. Aber da hat man gerne... Und wir sind nachher im Abad, haben wir die Muse gesehen mit vielleicht etwa noch 100, das ist viel kleiner noch,
wenn 200, das... Ja, 200 Leute.
200 Leute in diesem Abad. Und heute sind die riesig. Und das muss ja nicht heißen, aber mich freut es mehr. Ich habe dort am Open Air St. Gallen eine Zeit lang Moderationen gemacht auf der Bühne. Und die haben dort gespielt und da sind sie noch nicht so gross gewesen. Und dann habe ich auf der Bühne gesagt, das ist die beste Band der Welt, die jetzt kommt. Und ich weiss noch, da hat einer, der irgendeine Kritik geschrieben hat über das Open Air, sich quasi lustig gemacht darüber, dass ich das dort gesagt habe, wenn er jetzt da ist. Sorry für den, aber manchmal darf man auch einfach sagen, hey, hate to say, I told you so.
Und das ist ja auch eine Band, weißt, wo sich dann unsere Musikgeschmäcker quasi überschnitten hat.
Ja, also, du bist ja immer wieder, einer von der härteren
Gitarre. Ich bin eher von der Gitarrenfraktion als du. Und wir haben am Anfang gesehen, wir haben ja auch zusammen einen WG gehabt. Und,
wir erinnern uns aber beide an sehr wenig.
An sehr wenig, genau. Und das ist nicht, weil wir irgendwie benebelt oder so gewesen wären, weil auch...
Also
es hätte keine... Genau. Ah ja, stimmt. Das wäre jetzt eigentlich auch gerade der Moment, um mich öffentlich bei der Mona zu entschuldigen, weil in dieser WG, das war ein Vieralzimmer-WG-Wohnung und wir haben beide Schlafzimmer gehabt, aber ich habe in jedem Zimmer... Genau, getrennte Schlafzimmer. Und ich habe in jedem Zimmer geraucht. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und das ist mir eigentlich wirklich im Nachhinein, muss ich sagen, es ist mir peinlich. Und ich muss mich eigentlich entschuldigen bei dir. Ich habe geraucht, im Badzimmer, glaube ich sogar. Und Mona war nicht Raucherin gewesen. Und du hast nie etwas gesagt.
Es hat mich nie eine Sekunde gestört.
Da bin ich froh.
Also viel mehr hat mich gestört, dass du immer die Milch aus dem Kühlschrank genommen hast und sie nie zurückgestellt hast. Oder? dass er einmal nach dem, dort hat er noch Fußballtraining gemacht, dass er nach dem Fußballtraining einmal seine Schuhe hat müssen trocknen. Wie hat er das gemacht? Da hat er hinter dem Radiator in unserer Küche, hat er am Zunge so rausgerissen und die Schuhe dort, weißt du, wo es noch so schön aufheizt. Jetzt kannst du.
Ich habe dich eigentlich fast gar nie gesehen. Also wir haben so aneinander vorbeigelebt, weil die Monate früher die gemacht mit RS3 und ich hatte die Spatzendungen gehabt, und zwar sogar noch in Basel. Also ich bin mit ihrem Auto auch noch, also das ist auch noch so etwas. Ich habe kein Auto gehabt, ich habe einfach irgendwie jetzt mal gefragt, du könntest heute noch mal dein Auto. Genau, also wir haben eigentlich aneinander vorbeigelebt. Es war natürlich auch das Zeitalter vor dem Handy. Also es gibt, glaube ich, keine einzige Foto ja. Von dieser Wohnung.
Ja, zum guten Glück. Also das ist mal etwas. Nein, ich weiß nicht, ob ihr dankbar seid für das, dass es in euren jungen Zeiten keine Handys gab. Ich bin jeden Tag, wenn ich meine Söhne sehe, dankbar für das. Wirklich.
Es hat keinen Balkon gehabt. Es war eine dunkle Wohnung, relativ gross. Eine Pflanze irgendwo, eine sterbende.
Wo sich hartnäckig ans Leben geklammert hat. Ja. Also ich weiss, Dominik hat einmal auch beim Fußball sich irgendwie ein Bein versichert, dann hat er so einen Krückstock gehabt und als er es nicht mehr gebraucht hat, haben wir den Krückstock unter die Pflanze untergestellt. Die Pflanze ist so über den Krückstock runtergehangen. Ja, aber gell, es wäre uns so tränken oder so, wäre uns jetzt nicht in den Sinn gekommen.
Nein, und also was ich vielleicht noch muss, kulinarisch haben wir, ist das auch kein Höhenflug gewesen. Und das ist jetzt auch das...
Elbler Makrone.
Das ja, ist, aber also
warum
das ist jetzt das,
wo... mit einem Obwaldner in einen WG bei Kars Elbler Makrone? Weißt du, das ist gross.
Also kochen ist auch nicht wahnsinnig gut. Du bist auch nicht gerade so die Köchin, oder? Das muss man... Auch heute noch nicht, oder?
Ich tue da die Aussage verweigern. Nein, ja, heute noch nicht, nein.
Ich weiss noch, es sind ab und zu Ex-Freunde verlassene oder so sind gekommen, wo ich dann ab und zu die Küche noch ein bisschen betreut habe oder so. Und, aber da wollen wir jetzt auch nicht irgendwie ins Detail gehen. Einmal weiss ich, jetzt geläutet und wir hatten so eine Drückung und ich habe aufgemacht und dann ist ein vierter Stock, oder, Steigen drauf, zur Küche gekommen und dann war das der Matthias Ecker gewesen. Das ist damals Tele Zürich, tagtäglich Moderator und der ist unangemeldet gekommen und ich gesagt, ich habe gehört, dass Mona Fetsch wohnt da, kann sie mal wollen, und ich wohne auch in der Gegend, und sagt, ja, sie schlaft, glaube ich, weil du hast eben Frühdienst gehabt. Dann bin ich bei dir geklopft und gesagt, der Matthias Ackert ist da. Und du hast gesagt, hey, wer ist das? Und der ist unangemeldet. Und dann habe ich gesagt, ja, sorry, musst vielleicht ein anderes Mal wiederkommen. Ja, das weiss ich noch. Und sonst weiss ich noch, dass sehr viel so Folk, Singer, Songwriter, schwere Nöter, Musik aus dem Zimmer von der Mona drungen ist.
The name he called me broke my bones.
Also ihr merkt, es wird nicht lustiger.
Und von dem ist ein Poster in der Wohnung gestanden. Das ist der Joseph Arthur.
Was macht euch der heute?
Ich glaube, keine Musik mehr. Aber du hast ihn mal getroffen, gell?
Ich habe den Joseph Arthur mal getroffen in Los Angeles, wo ich für das Magazin vom Tagesanzeiger eine Reportage machen. Und das war wirklich eine Begegnung der anderen Art. Weil wir waren im Stau im gleichen Auto, zusammen mit etwa 10 anderen Leuten. Das war extrem eng und er wollte meditieren. Und er hat die ganze Zeit so Ohm gemacht und alle mussten mit, also dass er so die Schwingungen hat, alle mussten so mit Ohmen. Und es ist in Los Angeles, 4-Spur-Stau und alle haben gehupet. Und es ist wirklich anders gewesen. Aber das ist so eine, Put My Daddy on Prozac, das ist auch so eine, der unfassbar anrührend gelitten hat in seiner Musik. Und dann ist er irgendwann schon gläubig geworden und sehr glücklich. Und ab da ist seine Musik nicht mehr so schön gewesen.
Das würde wieder die Theorie unterstützen,
ja,
dass
er leider, Glück ist ein Problem Musik. In der Kunst, ja. Häufig.
Da ist auch noch so einer. Wir haben gerade ein paar jetzt von denen, wo wir, ich weiß nicht, wie viele wir von denen noch
wenn
wollen.
Wenn jemand sehr unglücklich ist, nehmt das Nasentuchchen vor, hebt euch fest an dem, der neben euch sitzt.
Nothing unusual, nothing strange,
close to nothing at all. The same old scenario, the same old rain.
Damien Rice heißt er.
Explosions here.
Und jetzt der Refrain, den müssen wir
schauen. Den müssen wir auch.
And something unusual, something strange, come from nothing at all. I saw a spaceship fly by your window. Did you see it disappear? Amy, come sit on my wall and read me the story of all.
Es tötet einem schier, oder?
Ja, Musik nur für die stabilen Momente im Leben, hast du mir geschrieben.
Also das ist übrigens ein Album, wenn wir das noch nicht kennt, Damien Rice. Ist das sein erstes gewesen, oder?
Das weißt du besser.
Sein erstes Album, Damien Rice, kann ich euch wirklich, das ist eine Anschaffung fürs Leben. Das ist wirklich ein ganz grossartiges Album.
Und man kann auch sagen, du bist auch damals dann natürlich eben nicht die Frohnatur gewesen, wo man vielleicht würde vermuten, wenn man dich nur aus dem Fernsehen sieht oder im Radio hört. Und das ist ja immer, also das sagst du auch offen, du bist eher ein zurückgezogener im Privaten, sehr zugänglich im Öffentlichen. Jetzt, wenn man so ein bisschen Küchentischpsychologie würde betreiben, würde man sagen, du hast so ein bisschen Anzeichen von einer gespaltenen Persönlichkeit.
Ja, vielleicht, das mag wirklich stimmen. Ich sage, manchmal ist einigermaßen scherzhaft, aber nicht nur. Du musst immer die Erste sein, die die Frage stellt, weil das ist Selbstverteidigung. Weil wenn du die Erste bist, die die Frage stellt, dann kannst du definieren, wie eine Beziehung abläuft. Und wenn du die erste Frage bekommst, musst du eine Antwort geben. Und darum, ich glaube, so das sehr Offensive, das ist wirklich ein Teil auch meiner Persönlichkeit. Das kommt wahnsinnig, glaube ich, auch so, wie ich aufgewachsen bin. Meine Eltern sind sehr kommunikativ, sind sehr offen. Meine Mutter ist... Die wirft sich todesmutig in jede Situation, wo alle anderen Menschen würden denken, oh mein. Und sie kennt einfach nichts. Und das ist sicher etwas, wo wir von zuhause auch mitbekommen. Das finde ich cool, vor allem auch Mädchen. Uns hat man nie gesagt, Mädchen will man nur sehen, aber nicht hören. Es gibt ja wirklich, also das ist jetzt kein Witz, da habe ich schon von anderen Mädchen gehört, wo man da gesagt hat, eben Mädchen, dich will man sehen, aber man will dich nicht hören. Das war bei uns nie so der Fall. Bei uns musste laut sein, wenn dich jemand wahrnehmen sollte. In dem Sinn. Aber ja, ich bin persönlich wahrscheinlich, ich bin ja zum Beispiel gerne allein. Es gibt ja Leute, die sagen, ich könnte nie allein ins Kino oder ich könnte nie allein in die Ferien. Das ist für mich das Grösste. Ich bin immer gerne allein. So.
Also nicht ein überaus soziales Wesen im Privatleben.
Nein, das stimmt. Ich bin wirklich komplett asozial. Und das Lustige ist...
asozial?
Nein, selbst schon nicht. Aber das Lustige ist ja, und das finde ich eigentlich wirklich, dass die Leute, also wahrscheinlich sie ja auch, oder, die mich dann irgendwie vom Radio kennen oder vom Fernsehen, komplett ein anderes Bild haben von mir. Oder? Und immer denken, das ist so, oder die hat sich einen grossen Tisch und immer Besuch und so, irgendwie so. Und es ist überhaupt nicht so. Und ich glaube, es muss aber auch so sein, sonst hältst du das gar nicht aus. Also, oder? Weil ich treffe ja in meinem Beruf, eben heute zum Beispiel Monat mittendrin die neue Folge, und ich treffe so viele Leute, wo, es ist immer alles neu und ich will auf die eingehen und ich lerne so viel kennen und es ist intensiv. Ich muss das glaube ich haben, damit ich so ein bisschen oben runterfahren kann. Also, dass man sich selber auch nicht verliert. So irgendwo. Und ich glaube, das eine kann nicht ohne das andere. Es muss beides sein.
Okay, jetzt nehmen wir noch einen letzten von diesen Folk-Singer-Songwriter- schwere Nöter. Für mich ist es der schönste, also der beste von denen. Ja, da haben wir auch beide, in diesen Wegen, das sind alle, beide, wir haben sehr viele CDs gehabt, damals haben uns ja Plattenfirmen die CDs einfach gratis geschickt.
Wo hast du deine CD-Regal heute?
Immer noch, dort sind im Gang.
Ah ja, stimmt, genau.
Ja, ja. Du hast sie nicht mehr, oder? Bei dir ist alles...
Ich habe das Bücherregal integriert.
Also das ist der Jeff Buckley mit einem Song, den wahrscheinlich alle kennen, mit der Leonard Cohen-Nummer «Halleluja». Wir gehen ein bisschen führen, glaube ich.
Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you?
Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Warum hast du das ausgewählt?
Das ist ein Song, der eigentlich zu gross ist für diese Welt. Ich glaube, das ist wirklich, wenn man das Lied hört, wird man demütig.
Und wenn man die Geschichte von ihm, oder? Der Jeff Buckley ist irgendwie so mit 22 im Mississippi River schwimmen mit einem Kollegen. Der Kollege ist am Ufer geblieben und er ist dann in den Kleidern verschwunden.
Also so, eben, man weiss nicht, hat er es gesucht oder hat es ihn gefunden. Aber das ist ja, das ist, eben, ich glaube, das sind ja die Geschichten, auch wenn man so Hollywood-Filme anschaut, oder? Ich glaube, so die Dramen sind sie am Schluss, die uns irgendwo auch tief berühren. Und das eigentlich zum Beispiel spannend gefunden, wir haben letztens bei SRF 3 ein Interview mit der Loredana, wo ja alle Eltern hoffen, dass ihre Kinder die nicht hören. Unglaublich erfolgreich Musik macht und ein bisschen weniger erfolgreich die Schweizer Gerichte beschäftigt. Und die hat etwas sehr Gutes gesagt und das habe ich cool gefunden, weil man hat sie so darauf angesprochen, sie macht ja so auf Million-Dollar-Smile und ich bin so die geilste Bitch im Umzug und ich habe einen coolen Karren und ich habe eine Rolex. Nein, sicher, also es ist auch so das Wording. Und dann hat sie gesagt, ja, aber weißt du, so, du hängst es ja so raus. Dann hat sie gesagt, seit wann muss man in der Musik abbilden, was man richtig ist? Seit wann? Sondern ich lebe in der Musik alles, was ich eigentlich nicht bin. Ich habe ganz normale Familie, ich bin in meiner Hut und ich lebe total normal. Ich habe ganz eine kleine Wohnung und alles ist nichts. In der Musik darfst du genau das ausleben, was du sonst nicht hast. Und das habe ich sehr smart gefunden, weil ich glaube, es geht genau um das, oder? Also, weil, wenn du den Alltag sehen willst, dann kannst du in die Coop. Dann musst du nicht Musik hören, oder? Und ich glaube, bei mir ist es ein bisschen so.
Also Show hättest du doch auch gerne.
Ja, sicher. Also Show, also natürlich. Also,
ja, aber weißt du, die Bands, die jetzt kommen, mit Pearl Jam zum Beispiel, das ist die Grunge-Zeit, dort sind ja dann die Musiker die sind eben Anti-Show gewesen. Also die sind dann eigentlich so auf die Bühne gestanden, wie wenn sie auch an der Bushaltestelle gewartet hätten.
Aber die haben natürlich Lieder gesungen von einer Dramatik, oder? Wo sogar eine Bushaltestelle aussieht, wie wenn sie von Quentin Tarantino inszeniert worden wäre.
Das wäre das, oder? Also übrigens, ist jetzt nicht, dass ich da auch noch Songs reinbringe. Man weiss, dass Grunge ist für mich sehr wichtig, aber das hast du ausgewählt. Oder alle also, Musik jetzt
aber. Stimme von Eddie Vedder, oder? Also.
Pearl Jam, die letzten Überlebenden vom Grunge, oder? Alle anderen sind wie der Jeff Buckley irgendwann dann gestorben.
Kannst nicht alles haben.
Das war so die Zeit, auch noch unsere Wege, glaube ich, noch gegeben. Deine Fernsehkarriere ist rasant in Fahrt gekommen, wirklich. Du bist dann so zur Allzweckwaffe vom Schweizer Fernsehen geworden.
Nicht ganz so tödlich, aber fast.
Die Mona hat unglaublich viel geschafft schon damals. Also eigentlich Tag und Nacht. Da hat man so geschlafen im Zimmer. Und also ich habe jetzt nicht alles recherchiert, aber man weiß schon gar nicht mehr, was du alles für Sendungen gemacht hast. Du hast angefangen mit einer Musiksendung, also mit einer Jugendsendung, Musiksendung. Du hast Quiz-Sendung moderiert, du hast Reisemagazin moderiert, du hast dann auch irgendwann, was ist es noch gewesen? Der Club natürlich, genau. Bist du auch mal so fast an einem Burnout vorbei geschwappt, glaube ich, oder? Oder ist das ein bisschen...
Ich habe dort etwas aufgelesen auf einer Reise, so einem verschleppten Virus, wo es falsch behandelt haben zuerst und wo mich nachher wirklich einfach, wo es mich körperlich total zusammengelegt haben, bis es mir also etwas gefunden haben, das gewirkt hat, ja. Aber das hat eigentlich mehr damit zu tun gehabt, wenn man so viel schafft, dann mag es eine Woche Pause nicht leiden und 5 Wochen Pause mag es erst recht nicht leiden.
Aber wie schaust du heute Work-Life-Balance oder eben Life-Work-Balance?
Ich glaube, das ist total überschätzt. Ganz ehrlich. Also ich glaube, es macht Menschen unglücklich, wenn sie das als Gegensatz lesen, oder? Work und Life, das ist doch Bullshit. Also ich habe ein Leben und in diesem Leben hat es Arbeit und es hat Familie und es hat dummes Zeug und es hat Liebe und es hat, und das hat aber alles, oder nein, es hat alles in einem Leben statt und Platz. Und ich glaube, mich hat es dort, das hat mich irgendwann wahnsinnig angefangen zu stressen, dass mir alle Leute gesagt haben, schaff doch nicht so viel. Oder weißt du, musst zu dir schauen. Und ich habe immer gefunden, what? Aber ich schaffe ist das, was ich am liebsten mache. Ich habe keine Hobbys. Oder es gibt so viele Leute, die haben Bungee-Jumpen und die haben 3 Velo für jedes Wetter, haben sie ein anderes Velo. Und, oder? Ich kenne ganz viele von diesen Leuten und ich habe kein Hobby. Oder ich bin ein Erdenboden, grundlangweiliger Mensch. Ich arbeite einfach gerne und ich profitiere sehr, dass ich so viele verschiedene Sachen machen kann. Ich brauche kein Hobby und darum, ich habe das grosse Glück jetzt auch, weil das ist natürlich auch, wenn man eine Familie hat, wird das irgendwann, muss man das traktandieren, oder? Dann muss man darüber reden. Und ich habe zum Glück einen Mann, der das total nachvollziehen kann. Wo das nie komisch gefunden hat und nie seltsam und wo man das gar nicht müssen diskutieren
musste. Und wo das mitträgt natürlich das auch, weil du bist dann wieder drei Wochen irgendwie für einfach luxuriös oder heute für Mona mittendrin oder so, bist du 3 Tage. Aber du reist, also hast sehr viele Sendungen, wo irgendwo auf dem Planeten unterwegs bist, ja. Und dein Mann unterstützt
dich. Total, da. Total. Und eben, ich meine, warum kann er heute nicht da sein? Quizfrage. Oder das sind genau so die Sachen, oder, wo er jetzt einfach irgendwie daheim ist. Also man muss ihn sich nicht als unglücklicher Mensch vorstellen, gar nicht. Du kennst ihn.
Nein, ich kenne ihn, wir haben sogar das Büro zusammen.
Er ist total zufrieden und entspannt unterwegs. Aber ich glaube, es ist lustig, ich habe mal vor längerer Zeit am Wirtschaftsforum ein Interview gehabt mit der Susanne Ruhoff, Wirtschaftsfrau. Und am Schluss hat es quasi geheissen, was geben sie jungen Frauen als Karrieretipp mit auf den Weg? Und dann hat sie gesagt, nur etwas heiraten sie nicht den falschen Mann. Und das tönt ein bisschen komisch, aber ich glaube, da ist ganz viel Wahres drin, oder? Also, weil wenn du als Frau, wenn du gern schaffst und leidenschaftlich gern schaffst und aber auch einen Mann hast, den du liebst und Kind mit dem willst, dann muss es so sein, dass er, oder, was Haushalt anbelangt, was Kinderbetreuung anbelangt, aber nur schon allein die Tatsache, dass es ihm nichts ausmacht, dass du vielleicht sogar mehr Geld verdienst als er. Und das klingt jetzt sehr simpel, aber da kenne ich genug Beispiele in meinem Umfeld, wo sich gezeigt hat, dass das für gewisse nicht so einfach ist, um das zu akzeptieren. Und da braucht es Helian Canepa, ganz, ganz eine coole Frau, finde ich wirklich ein Vorbild, auch so als Wirtschaftsfrau, die hat gesagt, schaut, hinter jeder erfolgreichen Frau steht ein starker Mann, weil das muss sein. Und ich glaube, das ist sehr viel Wahres drin.
Und also ich kann das auch bestätigen und ich nehme dich auch so wahr, als jemand, der eben gern viel arbeitet. Und das merkt man eigentlich auch jetzt an deiner Musik an. Weil eben, ich habe es vorher gesagt, wie weiter wir in deiner Biografie kommen, desto fröhlicher wird in dem Sinne auch die Musik. Das hat aber auch noch eben damit zu tun, weil plötzlich Kinder gekommen sind. Und dann kann man ja nicht irgendwie nur immer die Dunkel...
Die brüllen zu schon genug. Wenn wir dann da noch... Wenn wir dann noch
ist alles Musik im Haus? Wie die Kö im Haus? Ist mit den Kindern im Haus? Und der Strasse ist im Haus? Ist Wollishofen im Haus? Als Städte im Haus? Ist Oerlikon im Haus? Wo man Dinge im Haus? Ich wenn ich Zürich ein Party auf ein Fest abgeht, kommen die Leute zu mir, weil ich bin ja da. Ich wohne hoch oben und schaue von euch ab. Ich habe eine fette Villa mit einem Pool in der Stube. Hey, langhaarig, rundgewaschen, Kreis 5 Buben.
Den Refrain müssen wir noch schnell haben. Bar an die Schnurren im Zürichfest.
Ich feiere dekadent an die Schnurren am Zürichfest. Zürichfest. Zürichfest, es gibt ein paar Schnurren am Zürichfest. Zürichfest, Zürichfest.
Ja, ist Friesenberg im Haus, der Radio 200'000. Das ist, glaube ich, Musik aus der Familienplaylist, Fetsch.
Ja, Leute genau. Fetsch. Oder, weil es gibt ja so die Herausforderung, wenn man miteinander Auto fährt. Und eben, ich fahre wirklich gerne Auto. Das ist auch so ein Teil, glaube ich, wenn man auf dem Land aufgewachsen ist, da weiss man, wenn man einen überlebensfähigen Mensch will sein, dann muss man können Auto fahren. Und wenn wir zusammen Auto fahren, dann müssen wir uns immer einigen auf Musik. Oder? Weil sonst musst du immer 3 Fragezeichen Hörspiel hören. Und das ist zum Beispiel etwas, unsere Buben können das alle schon auswendig. Und das ist sehr, sehr lustig, weil sie können es im Zürich-Dialekt mitsingen.
Aber es sind ja kleine Zürcher.
Das sind kleine Zürcher. Und ich singe sie dann so Ostschweizer-mässig mit und ich werde immer ausgelacht. Aber das ist zum Beispiel, also Hip-Hop ist etwas, wo mich nie interessiert hat, früher noch. Und quasi, wo jetzt durch Heirat ein neuer Bürgerrat und ein neuer Musikstil, wo ich so erst im Nachhinein so Public Enemy und all das, Beastie Boys, eigentlich viel Sport entdeckt habe, aber durchaus ein Herz habe für das.
Und die Mann hat er ja dann auch den einen oder anderen Tipp gegeben, das ist zum Beispiel, glaube ich, so eine. 100.
Wer hat sich beim Rasenmähen die Zehen abgetrennt? Der dumme Student. Wer fährt Lift, wenn es brennt? Der dumme Student. Nur sein Hemd trennt von der Tierwelt den dummen Student. Wer ist in der Drehtür eingeklemmt? Der dumme Student.
Das sind die grossartigen Baby-Jail, oder?
Unerreicht, unerreicht. Ich habe das auch nicht gekannt. Aber das ist, also wenn ihr wirklich Kindermusik sucht, die auch für euch zumutbar ist, recherchiert nach der alten Baby-Jail. Die sind so absurd lustig, also grossartig. Der dumme Student. Und wir haben einen kleinen Bub, der noch klein war, er hat immer gesagt, der dumme Student. Und das ist eigentlich so, seitdem singe ich es immer falsch mit, der dumme Student.
Und wie ist denn das, wenn jetzt Kind, also bei uns ist es unterdessen so, jeder hat sein eigenes Handy oder alte, ausrangierte Handy, wo im Auto, wo es vom Hintersitz einfach für sich los ist.
Sicher?
Ihr hört miteinander immer noch, wie früher. So, ja. Wo es einfach ein Kassettli gelaufen ja. Und alle müssen das Gleiche hören.
Ja, also ein bisschen Qual für die Kinder muss schon sein. Nein. Also,
wobei, also der Matteo hat auch schon sein eigenes Handy.
Und, aber
also,
nicht im Auto.
Nicht im Auto. Nein. Im Auto wird alle ja, das Gleiche. Es wird gelost, was es gibt.
Also, wo kann man besser... Ja, das ist wie beim Essen auch. Nein, und ich finde es ehrlich gesagt auch schön, ich will manchmal auch können streiten. Oder? Und im Auto, muss man dann abstimmen, aber am Schluss sage ich fahre, ich bestimme, was es gibt. Und dann werde ich von meiner Mannenmannschaft wie ich dann überstimmt und überschrauen. Und, nein, und also das sind unsere schönsten Momente, wenn du irgendwie auf Italien fährst und alle singen mit. Und wir haben letztens übrigens herausgefunden, dass Neue Deutsche Welle, also Nena aufwärts, da gibt es so viele Songs, die so super sind zum Mitsingen, also irgendwie, wo dann auch unsere Buben total lässig finden. Oder, wie haben die geheissen mit, weißt du, die Österreicher? ERV, Erste Allgemeine
Verunsicherung. Erste Allgemeine Verunsicherung, genau.
Ich kann es euch sagen, Nein,
oder Trio, auch mal wieder an den Kinderabladen, da, grosser Klassiker. Ja. Aber also da merkt man jetzt auch so ein bisschen den Pragmatismus, wo auch die Mann immer wieder an den Tag legt. Einfach so, es gibt keine Multi-Optionsgesellschaft hier, wir machen jetzt einfach, es gibt das. Aber ihr habt ja das Problem auch, Handy, Tablet, Wahnsinn. Also nicht nur Kinder haben ja das, sondern wir Erwachsenen leben es ja vor. Du bist immer so pragmatisch, eben auch gerade so bei so Familienthemen. Dann kannst du uns auch ein bisschen, uns allen, die es nicht im Griff haben, mit dem Handy, Wahn, Digitalisierungswahn, auch so ein bisschen Lebenshilfe geben da. Oder wie mache ich das?
Also ich glaube, mir ist ganz einfach, je weniger Zeit das du hast, um über so Zeug zu diskutieren, je weniger diskutierst du über das. Und das ist so Medienkenntnis, die ich manchmal bekomme, wenn ich mit anderen rede. Mütter, die dann so ausgeklügelte Pläne sich machen und mir genau erläutern, wie sie das machen, am Dienstag so und am Mittwoch so und am Donnerstag so. Ich selber bin schon überfordert, zum Wissen, was ich mache morgen oder so. Also bei mir ist wirklich, Pragmatismus ist ja immer der Ausdruck von, ich mag nicht darüber nachdenken, sondern wir entscheiden jetzt einfach so und das mit dem habe ich eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Aber wir sind natürlich total überfordert.
Und du bist selber ja auch sehr viel am Handy, du bist total sehr aktiv auf Instagram, ja. Sehr kreativ auch. Jeden Tag in eine Story, wo schon fast eine kleine Reportage ist. Dann alle.
Ja, aber gesund ist es am Schluss gleich nicht. Also, es ist so, ich finde es gut, weil es ist wie ein neues Mittel, wo man so Geschichten erzählen kann. Und das ist ja eigentlich noch lustig. Aber wenn ich mir überlege, wie viel Zeit ich einfach sinnlos, oder? Quasi der Sabber läuft einem da runter und man scrollt ein bisschen durch Zeug durch. So wie man früher noch Fernseh-Binge-Watched hat, oder? Früher haben wir einfach gezappt und jetzt tut man da ein bisschen. Nein. Aber was ich zum Beispiel mache, und das finde ich. Also das könnte ich jetzt als Einzige, was ich jetzt empfehlen würde, ist, ich game die Games, die meine Söhne gamen.
Mit.
Game ich mit, genau. Ich will, ich habe zum Teil leider, muss ich sagen, bin ich die gewesen, die angefangen hat damit.
Stimmt. Aber da, du hast eine Playstation in der Wohnung gehabt. Jetzt kommt es mir gerade in Sinn.
Ich habe eine Playstation in unserem gemeinsamen Wege. Die hast du? Nein. Hast du mir mal etwas gezahlt für die? Nein. Nein, ja, ich game wirklich gern. Und darum, das ist zum Beispiel etwas, wo andere Eltern sagen, ja, Game ist unschlimm, das stimmt gar nicht. Game ist wirklich super. Es kommt sehr darauf an, was sie gamen. Aber es ist sehr sozial. Wir haben schon stundenlang uns unterhalten, zum Beispiel bei Clash of Clans oder bei Minecraft. Was ist jetzt die richtige Strategie? Oder? Wie machen wir jetzt das? Wo tun wir jetzt investieren? Spielen wir jetzt kreativ oder spielen wir Überleben? Und wie tut man jetzt so eine Farm installieren, dass das funktioniert? Und das ist, wenn ihr mitreden könnt, ist es eben sehr cool. Aber wenn ihr euch nicht interessiert, dann ist es auch kein Wunder, dass eure Kinder euch dann nie erzählen, was sie eigentlich machen. Und dort kommt es mir sehr zu passen, dass ich so ein suchtaffiner Mensch bin. Also ich habe für alles das, wo man dann so ein bisschen süchtig wird, habe ich irgendwie noch ein Handy. Und ich mache das halt einfach irgendwie mit.
Und jetzt hören wir eine Band, wo irgendwie das alles, was du jetzt gesagt hast, ein bisschen weiter repräsentiert.
Es tut mir leid, doch ich muss leider gestehen, es gibt Dinge auf der Welt, die sind leider geil. Autos machen Dreck, Umwelt geht kaputt, doch eine fette neue Karre ist leider geil. Ich knabber an den Buntstift, Mama sagt, lass das, doch es entspannt mich leider geil. Diagnose Psychose, mir doch egal, denn er dippelt vor dem Aufstehen leider geil. Weg mit dem Atom, hörst du sie schreien und ich lade mein Smartphone leider geil. Hab endlich einen Job, muss morgen früh raus, versack in der Kneipe leider geil. Die Zähne sind braun, es tut noch nicht weh, ich geh nicht zum Zahnarzt leider geil. Ich dekoriere besoffene Freunde.
Also wenn man jetzt das Video noch würde sehen, das ist wirklich legendär, das Video.
Deichkind,
genau, leider geil. Und bringt es ja irgendwie so noch ein bisschen auf den Punkt, oder?
Unseren total absurden Konsumwahn.
Aber leider geil. Und auch so ein bisschen, ich habe gerade diese Woche mit Carola Rakete, mit der Schiffskapitänin und Klimaaktivistin, aber auch Umweltingenieurin über das geredet, ein bisschen, also eben die Spassbremse Klimaschutz. Und das liegt ja irgendwo immer im Raum auch. Wie reden wir mit den Kindern darüber? Über das, über Konsumwahn und so weiter, wo eben leider geil ist auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch uns dann irgendwann einmal der Planet kostet. Wie machst du mit den Kindern?
Das ist eine ganz gute Frage. Also ich muss sagen, bei uns ist es häufig umgekehrt. Bei uns ist es häufig Kinder, die kommen. Tatsächlich schon. Also die sind sich bei vielem schon sehr, sehr bewusst. Also zum Beispiel bei diesen Demonstrationen Fridays for Future haben sie das gewusst, weil ihre Pfadileiter dort alle hingehen. Und dann haben sie gesagt, Mama, können wir dort nicht auch einmal hingehen? Und wollen dann auch immer so Sachen wissen. Und bei mir ist es natürlich einfach so, ich bin ganz ein schlechtes Vorbild. Oder? Also ich fliege natürlich beruflich zum Beispiel so viel. Und dann ist es zum Teil einfach auch, oder sagen wir mal so, dann ist es eine besonders schöne Herausforderung, um diesen Kindern zu erklären, wieso man jetzt selber findet, man müsste eigentlich schauen. Und trotzdem bin ich die ganze Zeit ein bisschen am Fliegen, habe selber ein Auto, wir essen Fleisch, zwar inzwischen relativ wenig, aber trotzdem. Also wir haben Kinder, das sollte man eigentlich auch nicht haben. Oder? Ja, nein, also wenn du konsequent bist, oder, dann musst du dann, ja, eigentlich lieber nicht. Aber inzwischen, also mich erfüllt es mit einer gewissen Genugtuung, jetzt nicht einmal unbedingt nur auf diesem Thema, sondern einfach, dass das Gefühl hat, die Leute werden politischer. Also gerade auch die jungen Leute werden politischer. Ich zum Beispiel, ich habe das Gefühl, wir sind eine Generation, die so halb politisch war. Oder eher so ein halt, ja, weil man das Gefühl hat, es geht immer so ein bisschen aufwärts. Und solange alles aufwärts geht, oder, dann musst du dich für nichts so richtig engagieren. Und jetzt, wenn man das Gefühl hat, es kommt vielleicht eher oben an oder geht vielleicht hinten runter, ich glaube, da werden die Verteilkämpfe werden einfach intensiver in allen Generationen. Und ich glaube, da steht uns noch einiges bevor in Sachen Diskussionen. Nicht
heute,
nur angenehm.
Heute war Zukunftstag.
Genau, ja.
Hast du Hoffnung?
Ja, also jetzt für die Jugend schon, für uns als Menschheit zu halben, ehrlich gesagt. Aber ja, ich glaube, das ist auch so... Ja, sag mal. Stefan Eicher, das ist auch ein grosser Zweifel.
Red nur aus.
Das ist gut. Das ist so eins von diesen Themen, wo ich selber so auch nicht so recht weiss, wie man sich jetzt soll verhalten soll. Ob man, weißt, in so einen generellen Zweifel soll verfallen soll, es ist alles im Untergang geweiht. Oder ob man soll sagen, auch wenn ich ganz im Kleinen etwas mache, aber ich mache etwas. Und ich bin jetzt im Moment eher eigentlich auf dieser Seite, wo ich sage, ich werde die Welt nicht können retten, aber im Kleinen nicht ganz so ein grosses Arschloch sein, das versuche ich.
Dernière hécatombe, je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix.
Déjeuner en paix. Stefan Eicher, eine alte Liebe. Und bei ihm habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, wer ist eigentlich Fan von wem? Also du von ihm oder er von dir? Weil er will nur immer mit dir reden, wenn irgendetwas bei SRF ist und so. Wer ist Fan von wem?
Also ich natürlich sehr von ihm. Und wir mögen uns einfach gut. Der Stefan Eicher ist so im besten Sinn vom Wort ein Künstler. Das ist so einer, der sich nicht will kurz fassen, weil wenn er lange Gedanken hat, dann müssen die auch in langen Sätzen untergebracht werden.
Ich bin ein Metzger.
Ja, und er ist so, und das gefällt mir, wenn Leute sich nicht anpassen an ein System, oder? Also wenn du sagst, irgendwie, ja, in Zeiten von Social Media musst du alles in 15 Sekunden können sagen, weil irgendwie ein Insta-Story-Slide hat 15 Sekunden, dann zeigt dir der Stefan Eicher literally den Finger, weil er findet, das ist nicht so, wie ich funktioniere. Und das bewundere ich sehr an Menschen, die sich wie es schaffen, zum sagen, hey, das ist mir gleich, wie ihr sind. Aber ich bin so und für mich stimmt das. In den verschiedensten Bereichen, da habe ich grosse Hochachtung davon. Und lustigerweise, und das finde ich auch noch wichtig zu sagen, gibt viele Leute, die das Gefühl haben, es gibt in der Stadt so viele Individualisten, oder? Aber ich habe auf dem Land ganz viele Leute kennengelernt, die sich so ihr eigenes Leben einrichten und zum Teil sehr radikal sagen, hey, ich mache jetzt das so oder ich mache jetzt das so. Also, ich glaube, so die soziale Kontrolle, das stimmt nur bis zu einem gewissen Grad, aber ich glaube, man hat auf dem Land eben zum Teil fast mehr Freiheiten, um einfach so ganz eine eigene Art herauszufinden. Also im schlimmsten Fall ist es dann Esoterik und Impfgegner. Das ist dann auch nicht ganz nur gut, oder je nachdem. Aber das sind Menschen, die mich interessieren. Und viele Auswanderer sind zum Beispiel so. Oder? Also die Auswanderer, die ich treffe, die sind häufig so. Die machen irrationale Entscheidungen. Für uns, oder? Das ist ja unvernünftig. Aber sie ziehen das durch und am Schluss musst du wie sagen, hey, die machen es wenigstens. Und das finde ich cool.
Wir sind bei den Schweizer Musikern, die du ausgewählt hast. Freund fürs Leben, oder? Kuno Launo.
Kuno Launo, Zürich West. Aber das ist das Titellied von einer Doc-Serie, die wir gemacht haben, wo wir als Nordkap aufgetrampt sind. Und jedes Mal, wenn ich diesen Song höre, kommt mir der vernebelte Parkplatz vom Nordkap in den Sinn. Wo du wirklich so, du reisest tausende von Kilometern darauf und du kommst an und du siehst nichts. Es ist einfach eine Nebelwand, oder? Und es ist trotzdem gut. Und ich glaube, das ist etwas, was mir sehr entspricht. Ich finde eigentlich irgendwie so die, wenn das Zeug nicht so kommt, wie du es erwartet hast, ist es häufig auch spannender.
Und wir sind also ein bisschen auch langsam in der Gegenwart angekommen, oder? So ein bisschen in der Musik, wo du heute hörst, wenn es beim Autofahren oder wenn es dir gut geht, fröhlich bist, zum Beispiel auch so, das ist jetzt etwas, was ich nicht kennt habe, und diese Seite musikalische, die ich von dir gar nicht kenne. Five Dangerfield, was ist das? Wir hören jetzt schnell einen Moment. Das?
Musik. man muss es ganz hören. Das ist wirklich so ein Song, wo ich finde, da ist alles drin, was mir irgendwie Freude macht. Es scherbelt und es groset und er mit der Stimme, er geht eigentlich immer irgendwie so ein oben raus.
Er irrlichtert so ein bisschen durch die Gegend.
Irrlicht, aber es ist so voller Lebensfreude und so bedingungslos. Ich liebe dich. Also ich glaube, wenn ich mein Mann wie einen Song widme.
Und gerade noch so eine aus dieser Playlist, die du glaub auch aber mit deinem Mann zusammen teilst und so. Und du hast so schön dazu geschrieben, das ist die Romantik, die ich kann. Oder so.
Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the loud.
Also das ist die Romantik, die die Mona Fetsch kann. Das musst du ausführen.
Weil jetzt muss man...
Also The Smiths heisst die Band, ja. The Smiths.
Ja. Okay. Jetzt wird schnell den Refrain los und dann verstehen wir es.
Take me out tonight, because I want to see people and I want to see life.
Jetzt den Grad, kommt jetzt den Grad.
Also
sie fahren miteinander im Auto. Und dann? Jetzt
kommt's.
Also das Smiths ist der Morrissey, die ganzen ja. Charakteristischen
Stimmen. Zuerst natürlich dort abgezogen, wo sie nicht jetzt dürfen. Also er singt «If a double-decker bus». Also es ist so... if a 10-ton truck crashes into us, to die by your side, well... The pleasure, the privilege is mine. Und das ist so die Art von Romantik, die ich kann. Ich kann klebrig nicht, aber ich kann makaber. Und das ist so, das ist wirklich lustig. Das ist, also lustigerweise hat wirklich Autofahren hat für mich viel mit Musik los zu und mit Romantik. Ich finde etwas vom Romantischsten, was man machen kann mit einem Menschen, ist durch die Nacht fahren. Er sitzt da und du sitzt da und du hörst zusammen Musik und manchmal redest du auch noch etwas, aber ihr schaut beide einander nicht an, sondern ihr schaut miteinander in die Richtung, wo ihr fahrt. Das ist meine Definition von Romantik. Es gibt eigentlich nichts Schöneres. Und das ist dann... Ja, also ja, vielleicht... Ja, vielleicht kennt ihr noch Schöneres, aber ihr habt vielleicht auch nicht drei Buben daheim. Das ist so für mich und das ist so Musik. Und der Morrissey ist natürlich einer, der inzwischen politisch völlig indiskutabel ist. Mhm.
Völlig absurde Aussagen
völlig,
macht.
Völlig indiskutabel, aber er war auch einmal jung und er hatte einmal ein Herz gehabt und... Das ist so ein Song, den ich wirklich finde, der ist grossartig.
Also düstere Romantik, der Flirt mit dem Morbiden, da haben wir jetzt gerade...
Ja, ein bisschen kaputt eigentlich.
Ich mache mir schon ein bisschen Sorgen,
haben wir ein Care-Team da, wo die Leute irgendwie betreuen, wenn sie heimgehen und das...
Wir spüren dich völlig, weil du hast es jetzt auch sehr schön ausgeführt. Aber jetzt, Achtung, jetzt kommt Kategorie Beerdigungsmusik und das ist eine Kategorie, die die Mona seit sie 15 ist ungefähr, gell?
Jawohl.
Und jetzt kannst du mir sagen, Smith and Burrows mit Wonderful Life oder Smashing Pumpkins mit Disarm? Smith and Burrows. Ah, dann müssen wir beide hören, weil der andere, der ist für mich so...
Es ist etwa 12, wir können nicht mehr so viel hören.
Da kommt Smith and Burrows. Das ist ein Song, der eventuell auf deiner Beerdigung mal könnte laufen.
Ich hoffe, dass ihr die, dass ihr nicht hören, aber ja. Aber das ist wichtig, dass man sich so Sachen überlegt.
Here I go, out to sea again. The sunshine fills my head.
Black im Original, Black.
And dreams hang in the air.
Ein Pop-Hit, wo jeder kennt, ja. Aber da in einer ganz abgespeckten Version, oder?
Girls in the sky and in my eyes. You know it feels unfair.
Okay.
No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to run and hide.
It's a wonderful life. Finde ich wunderschön. Wunderschön. Und das tönt jetzt irgendwie sehr makaber wegen Beerdigungssongliste, aber ich meine, das eigentlich...
Das macht ja jeder irgendwie ein bisschen weit.
Nein, das macht im Fall nicht jeder. Ich habe es auch lange gemeint. Ich habe gemerkt, nur ich bin so komisch.
Ja, man kann ja sagen, die Liste der Songs für die einsame Insel.
Für die Ewigkeit. So. Eben, ich glaube, es geht ja mehr darum, genau. Zu sagen, oder welche Songs sind mir selber so nahe, dass ich dem Song zutraue, dass der eigentlich alles umfasst, was ich bin. Oder was ich das Gefühl habe, was mir wichtig ist. so, also es geht dann nicht wirklich um eine Bärdung, und dann ist es einem ja sowieso dann gleich, dann merken wir dann nicht mehr so viel. Aber das ist wirklich, ich habe so eine Liste von Songs, die mir unglaublich wichtig sind. Also Jeff Buckley, Halleluja, steht da drauf. Der ist drauf, oder eben auch Smashing Pumpkins, Disarm.
Smashing Pumpkins. Willst du noch etwas sagen dazu? Oder wollen wir es einfach wirken?
Ich glaube.
Wir sind nämlich fast am Ende. Es ist schon 10. 90 Minuten Soundtrack auf Mona Fetch's Live. Vielleicht noch gleich noch einen kurzen Blick so in die Zukunft. Was möchtest du noch? Machst du 5-Jahres-Plan wie die Wirtschaftsleute oder so? Oder was? Ich weiss zum Beispiel, es frage ich dich regelmässig, ich glaube, alle Parteien haben schon mal angefragt, ob du für sie würdest in den Nationalrat gehen.
Also, ich weiss nicht, was das über unsere Politlandschaft aussagt, aber es stimmt sogar. Ich wäre komplett unfähig. Also ganz ehrlich, man muss wissen, wo man gut ist, und man muss vor allem wissen, wo man ganz schlecht wäre. Und in der Politik wäre ich ganz schlecht, weil Schwarz-Weiß-Denken interessiert mich schlicht nicht. Für das finde ich, das Leben und die Welt ist viel zu interessant, dass man sich auf eine Meinung muss festlegen muss. Das wäre für mich keine Option. Und sonst, nein, ich bin wirklich, obwohl es jetzt sehr düster tönt, das ist mir noch wichtig, also ich bin eigentlich, glaube ich, am Schluss gleich ein Mensch, der gerne lebt. Ich habe das Leben gerne, eben darum auch, it's a wonderful world, it's a wonderful life. Ich glaube, ich lebe sehr fest im Moment. Darum, ich mache mir keine grossen Pläne. Ich höchstens bis eben am Abend, dass ich so ein weiss, was ich muss nachts kochen muss. Das habe ich inzwischen gelernt, so weit zu planen. Aber sonst eigentlich, hey nein, ich finde, wirklich das Schönste finde ich am Leben, dass es ja sowieso nicht so kommt, wie wir das planen. Und es gibt viele Leute, die das nicht gerne haben, also die weit davon ausgehen, das ist eigentlich alles, was abseits von meinen Plänen passiert, muss etwas schlecht sein. Und ich finde genau das Gegenteil, weil ich bin so ein langweiliger Mensch, meine Pläne wären so langweilig und vorhersehbar für mich selber. Ich finde es wunderbar, wenn das Leben immer wieder kommt und mich überrascht. Und ich versuche dann, mich da irgendwie so ein bisschen zurechtzufinden, und bin manchmal noch überrascht, dass wir sehr viel weniger festgefahren sind, als wir selber denken. Also zum Beispiel, nur ein kleines Beispiel, ich habe mir früher noch, hätte ich nicht unbedingt gedacht, dass ich Kind habe. Einfach, ich hätte selber für mich das Gefühl gehabt, ich glaube, also vielleicht geht es auch ohne, oder, dass man glücklich ist. Und dann habe ich den Mann kennengelernt, und dann habe ich gewusst, mit dem Mann geht das. Mit dem Mann will ich Kinder haben, und zum Glück, Gott sei Dank. Und das sind so Sachen, die einem einfach passieren, oder? Also, dann gibt es Leute, die von Anfang an wissen, ich will das nicht und ich will dieses nicht, und ich denke nie mehr darüber nach, wie langweilig ist das? Oder? Also, von dort her hoffe ich, dass mir das Leben noch vieles bringt, was ich mir jetzt weder wünschen noch hoffen, dass es so weit kommt, sondern einfach, was es anetätscht und sagt so, handle that, baby. Und ja.
Dem gibt es eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. The Soundtrack of My Life. Die beiden nächsten Mal sind wir auch wieder ganz in der Nähe im Wetteron Hasliberg am 7. Dezember mit den Schauspielerinnen und Moderatorinnen Susan Kunz und Melanie Winiger. Wetteron Hasliberg. Und dann am 1. Februar im Mautz zu einsiedeln mit dem Endo Anaconda von Stiller Haas und mit der Janine Katrein von Black Sea Dahu. Wenn ihr auf dem Laufenden sein wollt, was so läuft mit Soundtrack of My Life, könnt ihr mich auf Facebook liken oder die Soundtrack of My Life-Seite liken, oder es gibt auch Newsletter auf meiner Webseite. Und wir sind noch nicht ganz fertig natürlich, weil jetzt kommt wirklich noch der Song, der ultimative, der für die Ewigkeit. Und den lassen wir immer ganz laufen. Und du sagst jetzt noch schnell, wählen, was es ist.
Ja, also es sind alle jetzt ultimative gsi. Es tut mir leid. Ihr müsst noch alle eine Spotify-Liste machen mit all den Songs, damit ihr das wirklich hören könnt, weil das ist eigentlich nichts gsi. Es ist ein bisschen Amüsbusch. Aber dieser Song, der fasst ganz gut zusammen. Du hast vorher vom Klimawandel geredet, oder? Dass wir eigentlich immer alle wüssten, was wir eigentlich machen sollten. Und dass es eigentlich alles, es gibt so viele Probleme. Und gleich stellen wir immer fest, Scheiße, wenn wir aufstehen, sind wir glücklich. Und wenn wir den Menschen anschauen, den wir lieben, sind wir auch noch glücklich. Und wenn es schönes Wetter ist und ihr seht Berge, fuck, sind wir glücklich. Und man überlegt sich immer, darf ich eigentlich glücklich sein im Angesicht vom Elend der Welt oder im Angesicht der Tatsache, dass wir alle werden sterben. Und die einzige Antwort ist, it's the end of the world as I know it. Das ist R.E.M. I feel fine. It's the end of the world as I know it, but I feel fine. Ich finde, das ist die einzige Antwort, die es gibt.
Mona Fetsch,